Ja, dann starten wir in den Live-Chat. Ich begrüße euch ganz herzlich zu euch selbst. Denn darum geht es ja in jedem Satsang um dich, also um das wahre Du oder das wahre Ich. Das
Ja, dann starten wir in den Live-Chat. Ich begrüße euch ganz herzlich zu euch selbst.
Ja, ist auch immer wieder
Denn
spannend, sich
darum geht
selbst.
es ja in jedem Satsang um dich, also um das wahre Du oder.
Oder. Also, darum geht's. Also, um dich geht's und um das wahre Ich. Und das, was das wahre Ich ist, heißt natürlich, wenn man das so nennt, dass es auch ein nicht wahres Ich gibt. Also ein eingebildetes Ich. Ein Ich, zu dem man sagt, ich bin es. Und das bezieht sich dann auf den Körper und all seine Inhalte, all seine Ausdrucksformen, seine ganze Erscheinung, dass man glaubt, man ist das. Und in Wirklichkeit ist man das nicht. Also alles, was sichtbar ist, ist man nicht. Alles, was berührbar ist, ist man nicht. Alles, was wie ein Objekt ist, was erfahrbar wäre, ist man nicht. Also das macht es dann schwierig natürlich, die Kenntnis davon zu haben, was das ist, was man dann ist, wenn man nichts ist, was die Form ist. Und es ist auch schwer zu glauben, weil ja, obwohl wir ja nach jedem Gedanken immer erst im Nachhinein, nachdem der gedacht ist, glauben, dass wir den hatten, sieht es aber trotzdem so verführerisch aus, weil wir das nicht merken, dass das Denken davor schon stattgefunden hat, als wären wir wirklich diese Form. Aber egal, wie wir darüber denken, wie oft wir darüber denken oder wie sehr wir dran glauben, wir sind es nicht. So, wie vermittelt sich dann das, was wir wirklich sind? Das vermittelt sich indirekt. Es vermittelt sich indirekt, indem du an bestimmten Dingen kein Interesse mehr hast, indem du dich nicht mit dieser Form identifizierst und nicht mehr glaubst, dass du das tust, was du tust und in das strömt dann eine tiefe Entspannung ein, eine tiefe Gelassenheit, die dann auch die Basis dafür ist, dass alles so sein kann, wie es ist. Und ja, es zeigt sich dann sozusagen indirekt, welcher Grad an Freiheit in der jeweiligen Form ist oder existiert. Es zeigt sich also in der Praxis. Nicht in der Überzeugung oder im Denken, sondern in der Praxis, wie dann dieses System darauf reagiert, dass in ihm die Identifikationen weggefallen sind und ein Ich nicht mehr ist. Aber auch davor, in dem Erlösen von vielen Tendenzen von uns, von vielen Prägungen, Eigenschaften von uns, taucht natürlich auch schon Entspannung und Wohlgefühl und ja, die Begeisterung am Leben selbst immer mehr auf. Also das ist das, worum es uns hier geht. Okay, dann begrüße ich die Denise. Du sagst, du bist das erste Mal hier und du hast gesagt, du hast das ein oder andere schon von mir gehört. Ja, herzlich willkommen. Und Uta ist da, Supriya ist da, Patrick, Peter Juncker, Sri Sri Petaji ist da. Gut, dann legen wir los. Denise, du sagst, ich würde gerne nochmals etwas über negative Gefühle wie Angst hören und den Umgang damit. Dabei geht es in meinem Fall um eine konkrete Situation, der ich entgegenschaue. Okay, ja, dann wäre es gut, schon mal mit dem Begriff negative Gefühle aufzuräumen. Denn wir sortieren das, was Angst ist, zwar unter negative Gefühle ein, aber es ist ja ein Gefühl, was uns auch in der Not davor warnt, dass wir Dummheiten machen, beziehungsweise dafür warnt, dass wir uns jetzt retten müssen. Also darauf achten, dass wir das Leben nicht verlieren und so weiter. Und es ist gut, dieses Gefühl nicht als negativ zu bezeichnen, denn wir müssen uns daran gewöhnen, wenn wir wissen wollen, wer wir sind, auch die Angst zu spüren und sie nicht zu verdrängen, nur weil wir der Ansicht sind, wir sollten sie nicht haben oder es wäre negativ. Also Angst ist ja ein Indiz dafür, dass wir bedroht sind und das ist wichtig, das zu ehren und damit dann zu spüren, was da an Bedrohung in dir auftaucht. Das ist total wertvoll. Also insofern ist, wenn Angst auftaucht, die Möglichkeit, Angst, die in uns ist, zu erlösen. Und die Hauptangst, die in uns ist, ist natürlich die, nicht mehr zu existieren. Und die beginnt damit, indem wir glauben, dass wir leben. Also dass wir leben als diese menschliche Form, die wir aber, wie ich eingangs sagte, ja nicht sind. Also haben wir Angst vor etwas, was uns selbst eigentlich gar keine Angst machen müsste, wüssten wir, dass wir nicht die Form sind und hätten das verwirklicht. So, damit sind also alle Gefühle, die auftauchen, eine Möglichkeit, sie zu erlösen. Deswegen tauchen sie auf. Gefühle sind Energien, die sich durch das Fühlen erlösen. Und in dem Moment, wo sie auftauchen und wir sie als Gefühle registrieren, natürlich ebenso. Das ist die Basis dafür, dass sie überhaupt gesehen werden können. Und sonst wüssten wir gar nicht, was in unserer Form, in uns, in Anführungsstrichen, in unserer Form passiert, wenn wir nicht etwas fühlen könnten. Also ist es wichtig und ein deutlicher Hinweis. Und in dem Moment, wo wir denen, deren gewahr sind, also der Gefühle gewahr sind, sie registrieren, registrieren wir sie nur deswegen, weil sie schon dabei sind, sich aufzulösen. Wenn wir sie dann nicht verdrängen, sondern da sein lassen, ist es der nächste Schritt in der Erlösung von diesen Energien in uns. So, damit ist es, ist der Begriff negativ eigentlich hinfällig. So, und damit haben wir jetzt auch eigentlich gesagt, wie man damit umgeht. Das war ja deine Frage. Also, die Angst zu registrieren, sie da sein zu lassen, sie nicht zu versuchen zu verdrängen und sie zu spüren. Und in dem Moment hört die Angst vor der Angst auf, weil du ja dann nicht davor wegläufst, sondern sozusagen stehen bleibst oder innehältst. Und durch das Spüren gibst du ihr Raum. Und wenn du dann siehst, dass du darin nicht untergehst, ist das ein großes Geschenk, zu sehen, die Angst ist nicht dein Feind. Und so sind alle anderen Gefühle auch nicht dein Feind. Okay. Ja, Bela, du fragst, lieber Moni, kannst du etwas zum ganz bei sich sein sagen? Vielen lieben Dank. Naja, ganz bei sich sein ist eigentlich unser natürlicher Ausdruck. Leider ist es so, dass wir uns immer in Beziehung zu dem Außen oder um uns herum sehen. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir eigentlich nicht überlebensfähig sind, wäre es nicht so, dass sich jemand gleich ganz früh um uns kümmert und uns ernährt und so weiter und uns hilft. So, das heißt, die Tendenz ist auch eine natürliche, zu Anfang, zu Beginn des Lebens, sich auf andere zu beziehen, um zu versuchen, von denen das zu bekommen, was dann Überleben sichert. So, mit der Zeit, je mehr wir uns mit einer Qualität identifizieren, die immer in Not ist, umso mehr orientieren wir uns dann nach außen. Und wir glauben auch, dass Gefühle, die in uns ausgelöst werden, von außen kommen und dass wir Begegnungen haben, die uns von außen etwas aufdrücken, also dass das alles von außen kommt. Und dann sind wir mit unserer Aufmerksamkeit außen und versuchen zu verhindern, dass etwas von außen kommt, was unangenehm ist. Oder wir versuchen etwas zu bekommen, wenn wir der Ansicht sind, wir brauchen das dringend oder es fühlt sich besser an, also wenn wir etwas haben wollen. So, wenn wir das erkennen, dass wir besonders nach oder vor allem nach außen orientiert sind, dann ist es gut zu beobachten, wie deine Tendenzen sind, unter welchen Umständen deine Aufmerksamkeit nicht bei dir ist und Bei dir heißt einfach, ganz simpel gesagt, im Zentrum deines Körpers oder in deinem Herzen oder deinen Körper spüren. So, wenn Freiheit ist, dann ist das ganz natürlich, ein natürliches bei dir sein, dann ist die Aufmerksamkeit sozusagen in dir fixiert und sie kann nicht mehr nach außen gehen. Du kannst dich zwar nach außen orientieren und registrieren, was außen ist, aber du selbst bleibst immer innen. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. So, und bist du ganz bei dir, genügst du dir selbst und die Tendenzen dann von außen etwas bekommen zu wollen, hören dann auf. So, Denise, du fragst jetzt zu der Angst und dem Umgang damit, ob das länger dauern kann. Möglicherweise, wenn du über sehr viele Jahre sehr viel Angst hattest, dann wird das nach und nach abgebaut. Also nach und nach, vor allem wenn du in Situationen kommst, die dir Angst machen, taucht sie dann auf und dann gilt es, sie da sein zu lassen. Und du sagst jetzt auch dazu, okay, ich komme nicht drum herum. Ja, man kommt nicht drum herum, um das, was man immer versucht hat zu vermeiden. Ist zwar immer die Idee, das schaffen zu können, aber letzten Endes kommt man nicht drum herum. Man kann sich selbst nicht entkommen. So, Priya, du sagst, ich danke erstmal für das Gespräch heute. Ja, wir haben heute kurz telefoniert. Und du sagst, eigentlich kenne ich kaum Angst, aber heute Mittag hatte ich für ein paar Minuten ein ungutes Gefühl. Das ist ja nicht so, dass das nicht zu bewältigen wäre. Damit kannst du ja sicher gut umgehen. So, hallo Patricia. Du sagst, obwohl ich die Kenntnis über die Scham in meinem System wahrnehme, taucht zusätzlich Scham über die Scham auf. In diesem Punkt finde ich das Paradoxon nicht. Naja, du brauchst eigentlich kein Paradoxon, sondern nur ein Argument dagegen bezüglich der Scham. Natürlich hat beides ihre Basis im Minderwert. Also du schämst dich für etwas, das ist schon der Gedanke, ich sollte es anders hinbekommen, ich sollte mich nicht schämen, ich sollte dazu stehen beispielsweise oder ich sollte das nicht tun. Also hast du dann aus deiner Sicht was falsch gemacht oder bist falsch und dann schämst du dich noch darüber, dass du Scham hast, weil du schon weißt, dass es nicht viel Sinn macht, dich zu schämen, weil du auch schon möglicherweise gehört hast. Du bist nicht diejenige, die sich schämen muss, weil du nicht diejenige bist, die minderwertig ist. Aber das gehört zusammen, dass man dann auch Scham über die Scham hat, weil der Minderwert eben nun mal jeden, also alles nutzt, um sichtbar zu werden. Also es ist beides dem Minderwert geschuldet. Und dafür braucht man eigentlich auch kein Paradoxon mehr. Es ist selbsterklärend. Dasselbe ist ja auch mit der Angst. Bei der Angst, sie einmal erfahren und als unangenehm oder negativ eingestuft, hast du dann Angst vor der Angst. Du hast dann Angst davor, dass wieder Angst kommen könnte. Das ist dasselbe Prinzip. So, und bei dem einen geht es ums Leben oder Überleben mit der Angst. Das ist das Hauptthema. Und bei der Scham geht es um den Minderwert. Hallo Yvonne, du sagst, lieber Moni, eigentlich müsste es dem weiblichen Prinzip leichter fallen, bei sich zu sein, oder nicht? Nein, wenn du denn bei dir bist, heißt es ja nicht, dass sich das alles dann auch gut anfühlt, sondern du bekommst möglicherweise, und das als Frau möglicherweise noch eher als Mann, weil du dann einfach sensibler bist, mehr geöffnet in Gefühle, als die meisten Männer, wirst du dann auch das, was für dich unerträglich ist, was du dann im System, also bei dir spürst, eben auch ablehnen. So, damit ist nicht gesagt, dass es einer Frau leichter fällt als einem Mann. Aber das ist natürlich mit ein Kriterium, warum wir uns mit nach außen orientieren, weil wir eben, wenn wir bei uns sind, das ganze Leid spüren, was in uns ist. Und ja, dem wollen wir uns nicht stellen, und das führt natürlich auch dazu, sich nach außen zu orientieren. Es müsste eher, beziehungsweise es fällt dem weiblichen Prinzip leichter, zu registrieren, was gerade passiert, weil die Sensibilität da einfach mehr ausgeprägt ist. Aber weibliches Prinzip heißt natürlich auch, dass es bei Männern und deren weiblichen Prinzip genauso ist wie bei Frauen und ihrem weiblichen Prinzip. Denn es gibt sehr weibliche Männer und es gibt sehr männliche Frauen. Nur als Extrem, natürlich gibt es auch weibliche Frauen. Das muss ich, glaube ich, nicht betonen, aber scheinbar muss es hier, damit es nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Weil der Christian heute ausfällt, möchte ich gerne für alle, die heute hier dabei sind, sagen, weil wir sind ja nicht viele heute offiziell, die im Chat sind. Wenn ihr über die Website geht oder über jetzt.tv, dann könnt ihr versuchen, was zu schreiben oder was zu sagen. Aber der Link über die Website, die konnte der Christian nicht machen. Daher fühlen sich jetzt vielleicht manche ausgeschlossen. Ihr müsst einfach auf die Jetzt-TV-Seite oder vielmehr die YouTube-Seite gehen, und dann könnt ihr dem Devaseto eine Mail schreiben und dann damit das vermitteln, was ihr fragen wollt. So, hallo Odau Mannheim. Ab wann ist man erwacht? Also, das kommt darauf an, was du unter Wachen verstehst. Ich unterscheide zwischen Aufwachen und Erwachen. Und am liebsten nutze ich Erwachen gar nicht, sondern Aufwachen und Verwirklichen. Aufwachen heißt, dass man eine Ahnung hat, dass man nicht das Ich ist in dieser Form und damit nicht die Form ist, in der all das passiert, was da passiert. Und Erwachen oder Verwirklichen ist, dass man das für sich realisiert hat. Also, dass sich das in der Erkenntnis umgesetzt hat, in Freiheit. Also von daher gibt es jetzt keinen Zeitpunkt, ab wann man erwacht ist, sondern Kriterien dafür, dass Erwachen bzw. Verwirklichen stattgefunden hat. Und man erwacht sowieso nie, weil es geschieht einfach Erwachen, und Erwachen geschieht im Bewusstsein, und es ist niemand da, der erwacht. Das ist der Schlüssel für Erwachen bzw. Verwirklichen. Es ist niemand da, der erwacht. Denise, du fragst, gibt es einen Vorteil, am Leben zu sein? Gute Frage. Ich meine damit die Gegenüberstellung zum Tod. Muss sich das Bewusstsein manifestieren, und weiß man warum? Aus dem Bewusstsein, das die Idee hat, am Leben zu sein, sieht es wie ein Vorteil aus, denn es ist auch schwer aufzugeben, das, was man Leben nennt. Also das hinter sich zu lassen oder zu sterben, denn alles, was denkt, dass es lebt, will versuchen, weiterzuleben oder nicht zu sterben. Aus dieser Sicht gibt es einen Vorteil. Einen absoluten gibt es nicht. Denn im Tod bist du nicht tangiert von dem, was im Leben sehr schnell im menschlichen Dasein Leid erzeugt. Und Buddha sagt ja dazu auch, Leben ist Leiden. Also damit ist das nicht für jeden eine traumhafte Vorstellung, hier am Leben zu sein, sondern der versucht, damit irgendwie klarzukommen, dass man lebt und dann auch dem Tod geweiht ist. Das geht ja immer zusammen. Man kann nicht Leben ohne Tod haben. Aber für mich ist Leben selbst eigentlich das, was wir den Tod nennen, nämlich dann, wenn eine falsche Identität nicht mehr ist. Nur ist es so, dass nach dem Tod niemand ist, der es genießen könnte, dass das Leid des menschlichen Daseins vorbei ist. Das dazu. So, und dann ist die Frage, muss ich das Bewusstsein manifestieren? Es manifestiert sich ja nicht, denn ich vermute, du meinst, das Bewusstsein, das ist, was unsere wahre Identität ist. Das ist es aber nicht. Bewusstsein ist das, was hier diese Rolle spielt, also diese Welt, aus meiner Sicht in jedem Fall. So, und das, was wir wirklich sind, kann sich nicht manifestieren, denn es ist immer mit sich selbst identisch und unabhängig von allem und kann auch nirgendwo hin. Es kann nicht seine Form verändern, kann nicht seine Qualität verändern, denn dann wäre es nicht mehr diese wahre Identität. So, und das Bewusstsein, das sich hier manifestiert, ist nun mal eben diese Energie des Traums oder der Täuschung. Und die ist als Energie immer schon vorhanden und die manifestiert sich dann als die verschiedensten Formen. Und das muss sein, weil es nun mal sich um eine Energie handelt und Energien haben nun mal die Eigenschaft, sich ausdrücken zu müssen. Also sie können nicht verhindern, dass sie sich nicht ausdrücken. So, und weiß man warum, habe ich damit ja erklärt, dass man einerseits, das, was du als Bewusstsein wohl bezeichnest und wir wirklich sind, sich nicht manifestieren kann und dass das Bewusstsein, das sich hier ausdrückt, das eben muss, weil die Energie es so verlangt. So, jetzt kommen wir zu Kostbar. Hallo Kostbar. Du fragst mich, hast du noch Sehnsucht nach einem Menschen, den du liebst oder mal geliebt hast? Mein Verhältnis zu einigen Menschen hat sich geändert. Ich fühle Sehnsucht nicht mehr so stark. Nein, Sehnsucht nicht, aber Vorfreude schon. Auf meine Partnerin, wenn wir uns wieder treffen, also wenn wir uns nur ein paar Stunden nicht sehen und dann uns anschließend sehen, dann ist große Freude. Aber die ganze Zeit Sehnsucht, nein, aber zwischendurch der Gedanke in positiver Form an sie, ja. Was jetzt so klingt, als würde ich die ganze Zeit an meine Partnerin denken, was nicht so ist. Zwischendurch gibt es noch andere, auch wesentliche Dinge. Okay, jetzt sagst du weiterhin. Es kommt manchmal noch als Schmerz hoch, aber durch die Gewissheit, dass unsere Körper leer und ohne Ich sind und vom Bewusstsein geschaffen und Bewusstsein sind, gilt das ja für alle. Ja, natürlich, es gilt das für quasi alle. Und wenn dein Verhältnis sich zu Menschen geändert hat, hängt es natürlich mit der Veränderung von dir und deren Qualität zusammen. Und wenn du mehr bei dir bist, brauchst du die anderen nicht mehr so, wie das vielleicht vorher der Fall war, oder bist nicht mehr so von deren Gegenwart abhängig, wie das möglicherweise vorher mal so war. So. Gut, aber du sprichst auch von Bewusstsein als, so lese ich es zumindest, als das, was unsere wahre Identität ist, was es nicht ist. Ist nicht vom dem Bewusstsein geschaffen. Aber trotzdem sind wir alle dieses Bewusstsein in der Täuschung, also ein Ausdruck von Bewusstsein, das schon die Täuschung ist. Täuschung heißt, es ist nicht wirklich im Sinne von, es verändert beständig seinen Ausdruck, es bleibt nicht so, wie es ist. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass es nicht real ist, also ein Hinweis darauf. So, und konkret sagst du jetzt noch, Ich habe nur noch wenig Sehnsucht nach anderen Personen. Kennst du das auch? Ja, das ist ganz klar, das hängt damit zusammen. Je mehr du für dich selbst vollständig bist, desto weniger bist du auf andere Menschen angewiesen und bei dir eben, in guter Form bei dir. So, hallo Patrick. Du fragst, Moni, wie sieht ein geeigneter oder idealer Tageslauf aus von jemandem, der sich verwirklichen möchte? Na, das hängt natürlich ganz davon zusammen, was an weiteren oder Pflichten außerhalb davon noch existieren. Natürlich ist es so, dass man am besten morgens nach dem Aufstehen sich in die Stille versenkt und dafür dann für den Rest des Tages eine Form nutzt, wie diese Erinnerung daran passieren kann, sodass du dauernd in dir ruhst. Und je dauerhafter das ist, je länger die Phasen sind, umso mehr siehst du, wie weit du gekommen bist mit deiner Investition in Meditation. Also der geeignete Tagesablauf ist in der Form wichtig, dass du dich immer wieder daran erinnerst, wann immer du Zeit hast, dich hinzusetzen, möglichst morgens, mittags und abends. Und wenn du die ganze Zeit Zeit hast, auch zwischendrin noch, dich dann zu bewegen, dich so zu ernähren, dass du nicht so viel schweres Essen zu dir nimmst, was den Körper strapaziert und belastet. Also Bewegung, gesundes Essen, nicht zu schweres Essen, etwas, was dich auch nicht aus der Balance bringt, also nicht in die Extreme führt von zu viel und zu wenig oder von zu aufregend und dann nachher die Downside-Geschichte, also dass dann die Trägheit dazu kommt und ja, immer wieder erinnert an das, was du bist. Fast Control, du sagst, ich leide, weil Oliver Janich heute festgenommen wurde. Wer auch immer das ist, weiß ich nicht. Wie soll er das nur in Haft aushalten? Da wird großes Leid produziert. Ja, habe auch von einem Mann gelesen, der 36 Jahre in Isolationshaft war und dann gestorben ist. Wie schaffen Menschen solche unglaublichen Prozesse zu überstehen? Na, die Basis dafür ist, wirklich bei sich sein zu können und für sich dann eine Aufgabe, eine Möglichkeit zu sehen, dass das Leben dir auch in dir selbst, aus dir selbst heraus Qualität bietet. Und ja, dich dann zu beschäftigen, vielleicht zu studieren. Ich hoffe nicht, du bist schon damit beschäftigt, zu schauen, wie es dir dann geht, wenn du mal in Haft bist. Patricia, du fragst jetzt, ob kann es dienen, den Minderwert zu sehen, das persönliche Ich trotzdem zu lieben, zuzulassen und so langsam aufzulösen? Also den Minderwert ist wichtig zu sehen, wie sehr er dein Leben bestimmt und das Leben aller anderen, die mit Minderwert zu tun haben. Und jeder hat damit zu tun, gibt niemanden, der nicht damit zu tun hätte. Das persönliche Ich sollte man nicht lieben, sondern man sollte es so akzeptieren, wie es ist. Es zu lieben würde bedeuten, dem viel mehr Bedeutung zu geben, als es sinnvoll ist. Denn wir müssen uns ja davon lösen. Und wenn wir anfangen, etwas zu lieben, jedenfalls aus der persönlichen Sicht, wird es schwerer, das dann aufzulösen. Wobei natürlich wahre Liebe aus der unpersönlichen Sicht keine Auflösung braucht, weil sie ist schon die Auflösung von Anhaftung. Liebe heißt ja, den anderen freizulassen. So, also ist es wichtig, dann zu sehen, wann immer du den Minderwert auftauchen siehst, wie wenig sinnvoll es ist. Das muss durchschaut werden, indem du siehst, wie viel Minderwert insgesamt immer wieder in dir auftaucht. Und dann wirst du achtsam sein wollen und nicht wieder auf den Minderwert reinfallen. Und das bedeutet, wach zu sein, es zu sehen, auch diese Energie davon zu spüren, denn die Probleme, die in uns auftauchen, sind in erster Linie immer ein Gefühl und wir machen dann nachher daraus etwas, indem wir es dann als Minderwert oder als falsch betrachten. Dabei ist es immer nur ein unangenehmes Gefühl, das wir entsprechend einordnen. Und jetzt übergehe ich mal die Frage von der Denise und komme gleich dazu, weil die Frage von der Patricia direkt an die davor anschließt. Du fragst, ist starker Minderwert ein Zeichen von noch starkem persönlichen Ich? Ja, in jedem Fall. Okay, Denise. Du sagst, okay, die Energie manifestiert sich und nicht das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist dann, wie ich es verstanden habe, die Täuschung. Nein, du hast es leider verdreht. Am Anfang klang das gut. Die Energie manifestiert sich und nicht das Bewusstsein. Damit ist gesagt, nicht die wahre Identität, also nicht deine wahre Natur. Die manifestiert sich nicht. Sondern das Bewusstsein, das die Basis ist für die Täuschung, manifestiert sich als die verschiedensten Formen. So, Priya, du fragst jetzt, bei unangenehmen Gefühlen kommt schon mal vor, dass ich mit Tränen kämpfe, die ich am liebsten verstecken möchte. Dann verspanne ich. Was kann ich ändern? So, Priya, dir der Verspannung bewusst zu sein und dann einfach zu erlauben, dass die Tränen da sind oder was immer an Gefühlen damit dann auftaucht. Nicht zu verdrängen. Das Verstecken. Und das Verspannen ist ja der Versuch, es zu verdrängen. Aber alles, was wir verdrängen, kommt zu anderer Gelegenheit, wenn wir gerade mal nicht drauf achten, dann doch raus. Und insofern ist es wichtig, diese Dinge, die in uns auftauchen, da sein zu lassen. Das ist dann auch diese Erlaubnis, die wir haben müssen für uns selbst, für unseren Ausdruck, der uns ja nicht immer gefällt. Aber es ist wichtig, dazu auch ein Ja zu haben, nach dem Motto, okay, jetzt bin ich gerührt, zu Tränen gerührt oder ich bin traurig und jetzt kommen Tränen und das ist, was jetzt dran ist und das ist, was jetzt ansteht und dem gebe ich jetzt den Raum. Und dann erlöst du deine Anteile, die in dir sind und du führst ein anderes Leben, eins, das freudvoller ist, das dir mehr Energie liefert. Und indem du dich wohlfühlst. Weil dazu gehört, wenn man sich erlaubt, auch die unangenehmen Gefühle da sein zu lassen, dass dann auch die angenehmen Gefühle mehr Raum bekommen. Das ist das Faszinierende davon. Und von daher ein ganz wichtiges Argument für das Erlauben von unangenehmen Gefühlen. So, hallo Ulrike. Du sagst, durch Krankheiten kann man aufmerksam werden auf Unstimmigkeiten im System. Ja, wenn dann durch einen Heiler Heilung geschieht, behindert das die Weiterentwicklung der behandelnden Person? Nein, dann ist es wichtig zu wissen, dass das nicht passieren kann. Denn wenn es überhaupt zu einer Heilung kommt, dann deswegen, weil es für die Person ansteht. Und nicht, weil der Heiler es aufdrängt und man sich nicht dagegen wehren kann. Also somit geschieht eigentlich immer nur, auch wenn von außen zum Teil eingewirkt wird oder es so aussieht, als würde das sein, dass immer damit zu tun hat, dass derjenige, der in, zu, oder dem das geschieht, dass in dem diese Öffnung dafür ist, dass das stattfindet, entweder in einer angenehmen Form oder auch in einer unangenehmen Form. Also ist das Gegenteil der Fall, Ulrike, dass ein Heiler, der sich einstimmt, im Sinne von, er bestimmt nicht die Heilung, sondern die Heilung geschieht durch ihn und stimmt sich auf die Person ein, die Heilung möchte oder braucht, dann unterstützt das die Weiterentwicklung oder die Öffnung. Fast Control, du sagst nein, du hast nur Mitleid mit den Menschen in Haft, also beziehst es nicht auf dich. Aber natürlich auch mit den Opfern, alles schrecklich, dieses Leitsystem, da kommt keiner raus. Nein, das wissen wir nicht. Also das wissen wir nicht, ob man da jetzt raus oder nicht rauskommt oder ob es dir darum geht, ob man aus dem Gefängnis rauskommt oder aus dem Prinzip zu leiden. Denn da kommt man raus. So, hallo Markus. Du fragst, ist unsere Realität aus reinem Bewusstsein geschaffen? Nein, das habe ich ja oben schon gesagt, da warst du vielleicht noch nicht dabei. Es ist nicht aus reinem Bewusstsein geschaffen, aber aus Bewusstsein. Das, so wie es aussieht, scheinbar einen gewissen Zweck verfolgt, indem wir das sehen, was auftaucht und wie unsere Ausdrucksformen sind als Mensch und so weiter. Das ist ja nicht ganz rein, sondern wir werden ja hier geboren mit Themen, mit Tendenzen, die von vornherein da sind, die sich dann irgendwann ausdrücken müssen. Also das ist nicht aus reinem Bewusstsein. Dann fragst du, ist das Gefühl von Härte zum Beispiel bei einem Holztisch nur aus Bewusstsein gemacht? Ja, alles ist aus Bewusstsein. Aber nicht aus dem reinen Bewusstsein, was ich mit unserer wahren Identität gleichsetze. Alles ist aus Bewusstsein, Stahl und Holz und Papier und Watte und so weiter. Und die Luft und. All das ist aus Bewusstsein, aber nicht aus reinem Bewusstsein. Das Bewusstsein hier ist das, was man in den Veden Prakriti nennt. Das ist diese sogenannte Substanz oder Materie, die durch die Einwirkung von unserer wahren Identität, die ja die ganze Zeit Energie aussendet, dazu gebracht wird, sich zu bewegen. Und damit ist Bewusstsein die ganze Zeit in Bewegung, während unsere wahre Identität es nicht ist. Auch wenn sie sich hochfrequent bewegt, aber nirgendwohin. Sie hat ja eine sehr starke Ausstrahlung, die man dann spüren kann, wenn man sich hier öffnet. Denise, du sagst jetzt nochmal, sorry Muni, muss nochmals nachfragen. Was ist der Unterschied von Bewusstsein, Energie und Entität oder wahres Ich? Das wahre Ich ist keine Persönlichkeit, sondern das ist unsere wahre Identität. Also das ist, was wir wirklich sind. Und das ist keine Person, das ist kein Bewusstsein hier in uns selbst, sondern in uns selbst drückt sich das als reines Gewahrsein aus. Und in Wirklichkeit ist es das, was als einziges ist. Denn Energie und Bewusstsein hier, was hier all diese Rollen spielt im Universum, ist ja ständig in Bewegung und damit nicht vergleichbar mit dem, was wir wirklich sind, was sich in ihrer oder seiner Qualität nicht verändern kann. Dieses, was wir sehen als diese Erscheinung, ändert sich die ganze Zeit, ist in keinem Moment mit sich selbst identisch. und ist in seinem Sein abhängig von dem, was wir wirklich sind. Vielleicht musst du noch 20 Mal nachfragen, weißt du, manches ist wirklich schwer zu verdauen und wenn das für dich jetzt neu ist, dann musst du noch mal nachfragen. Währenddessen übe ich mich im Erklären davon. Okay, Ulrike, du bedankst dich. Für die Heilung bzw. für die Antwort auf eine mögliche Verhinderung von Weiterentwicklung durch Heilung. Patricia, du fragst, vermindert sich also die Energie eines Gefühls, indem man es nicht mehr bezeichnet? Das hindert uns daran, die Energien oder die Gefühle dazulassen, in dem Moment, wo wir es benennen, weil dann auch die ganzen Geschichten daran hängen, die ganzen Einstellungen, die ganzen Haltungen, die wir zu dem haben, was wir jetzt fühlen oder spüren und benennen. Also es hilft, das nicht zu benennen, sondern es einfach nur da sein zu lassen. Das betrifft alle Gefühle. Hallo Christopher. Wie kann ich meine von Ärzten diagnostizierte chronische Nierenkrankheit heilen? Wie finde ich heraus, auf was der Körper mich aufmerksam machen will? Die Nieren stehen für Beziehung. Das heißt, du müsstest in Bezug zu Menschen Schwierigkeiten haben, sich auf sie zu beziehen, ohne dass du dich bedroht fühlst oder in Not fühlst oder es dir unangenehm ist. Du versuchst es zu vermeiden und so weiter und so weiter. Oder indem du entsprechend aggressiv bist, je nachdem. So. Wie kriegst du das hin? Also die eine Möglichkeit ist energetisches Heilen. Eine andere ist, was auch zum energetischen Heilen gehört, ist Tibetan Palsy. Eine andere Möglichkeit ist, Nierenkompressen zu machen. Mit Ingwer. Ingwer Nierenkompressen zu machen. Das kenne ich oder weiß ich von der Makrobiotik. Dann gilt es natürlich zu schauen, dass du siehst, wo die Thematik sich in deinem Leben ausdrückt, von Schwierigkeit in Beziehung zu sein oder nicht in Beziehung gehen zu können. Also da traumatisiert zu sein, möglicherweise. Das ist, worauf der Körper dich aufmerksam macht. Okay, kostbar. Der gegenwärtige Moment, sagst du, so habe ich es verstanden, beinhaltet immer nur eine unpersönliche Erfahrung. Es gibt also im gegenwärtigen Moment keinen Erfahrenden, kein Ich. Aber wenn ich mich im gegenwärtigen Moment zum Beispiel erschrecke, reagiert mein Körper mit einer Schreckensreaktion. Der Körper ist aber im gegenwärtigen Moment nicht in der Zeit, also nicht in der Vergangenheit. Wenn eine Schreckreaktion passiert, dann ist der Körper schon nicht mehr im sogenannten Moment, so wie du das nennst. Im Moment dieser sogenannten unpersönlichen Erfahrung gibt es auch keine Erfahrung. Also unpersönlich heißt immer, Da ist niemand, der eine Erfahrung macht. So, wenn du dich also dann erschreckst, dann erschreckt wer oder was? Nur das Ich. Also das heißt, in einem sogenannten gegenwärtigen Moment kannst du dich nicht wirklich erschrecken. Erschreckst du dich, ist das Ich wieder auf dem Plan. Damit ist er dann doch in der Zeit und doch in der Vergangenheit. Außerdem ist natürlich der Körper eine Funktion, eine automatische Funktion, wenn bestimmte Dinge passieren, wie auch ein Erschrecken, dass er dann entsprechend darauf reagiert. Aber eine traumatische Erfahrung wird es erst dann, wenn der Verstand dann dazu kommt. Also die Interpretation, was dann jetzt scheinbar passiert. Ulrike, du sagst, ich habe noch eine Frage. Du hast mal gesagt, es wäre gut, wenn ein Heiler schon etwas geklärter ist. Was passiert, wenn er noch nicht so weit ist? Macht eine Heilung dann etwas mit dem Heiler? Ja, es macht dann etwas mit dem, der geheilt werden soll, und es macht auch etwas mit dem Heiler, weil dann seine Tendenzen nach oben kommen und die dessen, der Heilung möchte, ebenso. So, es ist aber immer so, dass man in Resonanz zu dem, was in einem jetzt selber ansteht und wo man gerade ist, man dann eben jemanden anzieht, der dann diese Heilung macht, und der ist dann entweder geklärter oder eben nicht geklärter. Das ist nicht, was der Heiler bestimmt, sondern das ist, was derjenige bestimmt, der Heilung will, sofern er denn darum bittet und der Heiler es ihm nicht aufdrängt. Okay, Denise, du verabschiedest dich jetzt, dann scheint ja alles geklärt zu sein oder eben nicht. Und du sagst, danke vielmals, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne. Patricia, letzte vielleicht etwas lustige Frage. Ist es von Vorteil, die persönlichen Strukturen zu durchschauen, bevor man die wahre Natur anstrebt? Oder genügt die direkte Hingabe? Es ist immer von Vorteil, die persönliche Struktur zu durchschauen, weil dann die Möglichkeit besteht, sie nicht mehr zu bedienen. Aber man muss nicht unbedingt damit warten, bis man das alles durchschaut hat, denn das kann einige Jahre gehen, bevor man dann sich seiner wahren Identität widmet. Also das kann durchaus oder macht Sinn, das parallel anzuschauen, denn im Satsang selbst tauchen ja auch dann die Anteile auf, die es anzuschauen gilt. Und insofern kann das gut parallel passieren. Es ist am besten, wenn das parallel passiert, weil es ist nicht so einfach, sich seiner persönlichen Tendenz zu widmen, wenn man nicht diese andere Qualität als Unterstützung hat, die frei ist von den ganzen Mechanismen. Das hilft sehr, sehr, sehr dabei, das Persönliche nicht mehr persönlich zu nehmen. Denn wir öffnen uns ja zu dem, was wir sind, oder in das, was wir sind. Und dabei entsteht dann die Bereitschaft, auch das Persönliche nicht mehr so persönlich zu nehmen, beziehungsweise da sein zu lassen und das nicht als negativ zu bezeichnen und so weiter. Und du sagst jetzt, oder genügt die direkte Hingabe? Na, wenn es dir möglich ist, dann wäre das natürlich oder würde bedeuten, direkte Hingabe heißt, mit der Hingabe ist sofort alles erledigt. Aber wer kann das machen? Also wer gibt sich wirklich hin? Wenn das nicht dein Ding ist, wirst du es vergeblich versuchen. So, und kostbar, du sagst jetzt nochmal zu dem Erschrecken im Moment. Also erschreckt sich das Ich in der Zeit, genau. Supriya, du sagst, liebe Muni, ich bin gerade ein bisschen entspannt nach dem heutigen Eingriff von Rubens. Na, gut, das ist schön zu hören. Fritz Brause, grüß dich. Du fragst jetzt, wenn das Ich eine Illusion ist, warum kann es sich dann als Ich wahrnehmen? Eine Illusion nimmt sich als Ich wahr. Wie soll das gehen? Und dann soll da noch ein Bewusstsein außerhalb davon sein. Ja, aber genauso ist es. Von einem Bewusstsein außerhalb davon spreche ich nicht, sondern von Bewusstheit darüber. Und die liefert uns natürlich unsere wahre Identität, die in jedem von uns ja vorhanden ist, als reines Gewahrsein. Also das reine Gewahrsein in uns ist sich dessen gewahr, was ist, ohne sich damit zu identifizieren und ohne etwas anders haben zu wollen oder zu können, denn es kann sich nicht einmischen. Es ist also eine Instanz, die zwar auch ein Anteil von Bewusstsein ist, aber nicht das Bewusstsein selbst. So, und das Bewusstsein hat in dieser Illusion hier, aus dem Bewusstsein ist ja die Illusion, heißt ja, der Begriff Bewusstsein, es ist ein bewusstes Sein. Also man kann sich oder es kann sich dessen bewusst sein, dass Sein ist oder dass Nichtsein ist. Es kann sich also aufsplitten. Es kann sich als etwas betrachten, was etwas betrachtet. So, und insofern klingt das ein wenig paradox und ein wenig schräg, aber genauso ist es. In dieser Schrägheit sind wir, dass wir glauben, dass wir ein falsches Ich sind, und aber merken, dass es falsch ist, weil wir uns eben darin nicht wohlfühlen bzw. darunter leiden. Also, das Bewusstsein nimmt sich als ein Ich wahr und verhält sich auch so. So, mehr ist es ja nicht. Und es muss sich als ein Ich wahrnehmen, weil es aufgrund entsprechender Resonanzen oder Reaktionen im Körper oder im System mit der Zeit das Bewusstsein alles auf sich bezieht und dann irgendwann man sagt, das muss ich ja sein, weil in dem geschieht alles, geschehen Reaktionen und aufeinander zugehen und, oder sich von jemandem lösen und etwas gut zu finden und nicht gut zu finden. Und mit der Zeit bezeichnet man dann diesen Körper als sich selbst. So, okay, da stehen wir. Bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Zum Glück haben wir ja diese Bewusstheit bzw. das Gewahrsein, das registrieren kann, dass da das Bewusstsein sich als Ich wahrnimmt oder identifiziert. Denn das Ich selbst sieht sich ja als ganz selbstverständlich als Ich. Erst wenn ein bestimmter Grad von Bewusstsein ist, ist es überhaupt erst möglich zu sehen, ah, das Ich ist ja möglicherweise eine Illusion, ist ja eine falsche Annahme, dass ich dieser Körper bin. Okay, Patricia, du sagst, du freust dich jetzt schon auf München im November. Na gut, das ist noch ein bisschen hin, aber schön, dann sehen wir uns ja da. James Bernd, welches ist die beste Bachblüte für dich? Wow, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe sogar den Namen von der Bachblüte vergessen, die ich vor Jahren vielen empfohlen habe, um sich zu erden. Stadeba, wie heißt die Bachblüte? Shooting Star. Das ist aber nicht die beste Bachblüte, sondern eine, die ganz essentiell ist, um im Körper zu sein, nicht so viel ins Denken zu kommen, sondern hier auf der Erde anzukommen. Ja, Dandelion, das ist Löwenzahn. Das ist eine, die das dann unterstützt. Aber prinzipiell ist natürlich diese Aussage ein wenig daneben, dass das eine beste Bachblüte gibt für alle. Denn jeder muss das für sich nehmen, was für ihn jeweils stimmt. Also wo er sich gerade, in welcher Struktur oder welchem Ausdruck er sich gerade befindet. Es gibt einige oder viele, von denen ich weiß, dass sie mit Shooting Star tolle Erfahrungen gemacht haben und manchmal es sogar so aussieht, dass sie gar nicht aus dem Haus gehen, wenn sie sich nicht damit ein paar Tropfen auf den Schädel gegeben haben. Aber ich spreche jetzt von kalifornischen Bachblüten. Das ist ein Unterschied zu den normalen Bachblüten. Den Shooting Star wirst du da gar nicht finden bei den normalen Bachblüten. Und die kalifornischen Bachblüten, die kann man auch auftragen und haben eine fantastische Wirkung. Okay, jetzt Fritz Brause, du antwortest auf die Frage bezüglich des Ich, was ich als Ich wahrnehmen kann und so weiter. Es ist hier ja Gewahrsein vorhanden, aber das kann ich doch nicht sein. Wer ist es dann? Ich verwechsle Gewahrsein aus dem Ich mit dem Gewahrsein aus. Ja, woher eigentlich? Ich weiß nie, ob ich es bin oder das Gewahrsein selber. Ja, dann schau dir doch die Zustände an, die drei, in denen wir funktionieren. Wir funktionieren jetzt, während wir uns hier austauschen, im Wachzustand. So, in dem Wachzustand gehst du jetzt davon aus, du bist jetzt der Körper. Und hast ein Gewahrsein davon, dass das in dir die Idee auftaucht, du bist ein Körper. Also, auch wenn du ich zu dir sagst, hast du das Gewahrsein, diese Form hier sagt zu sich ich. Und du würdest sagen, solange du dich mit der Form identifiziert, ich bin jetzt das Ichs gewahr oder sehe jetzt das Ich. So, wenn du jetzt dann im Traum bist, dann funktioniert das genauso. Aber bist du im Tiefschlaf, müsstest du ja sagen, ich existiere nicht, wenn du das Gewahrsein nicht bist, denn du hast da kein Bewusstsein darüber, dass du existierst. Außer, dass das Gewahrsein anwesend ist und dir dann beim Wachzustand die Daten liefert. Du hast tief geschlafen, nicht geträumt. So, damit kannst du eigentlich nicht sagen, ich bin das Ich, denn wenn es dann im Tiefschlaf nicht ist, weil es dir nicht bewusst ist, dass du nicht zu dir sagen kannst, ich bin jetzt hier existent oder ich bin nicht existent, kannst du das Ich ja schon aus dem Grund nicht sein. Denn sonst wärst du tot. Also wenn du es im Tiefschlaf nicht bist und bist ansonsten im Wachzustand das persönliche Ich, dann müsstest du im Tiefschlaf sterben, was du nicht tust. Du lebst munter weiter, am nächsten Morgen bist du fit. Das Bewusstsein, was glaubt, es sei ein Ich, war so weit in den Hintergrund getreten, es ist nicht gestorben, aber es war so weit in den Hintergrund getreten, dass es fast oder praktisch nicht wahrnehmbar war. Und das Gewahrsein hat dem Bewusstsein aber vermittelt, hier findet nichts statt, hier geschieht nichts, hier ist Tiefschlaf. So, und das ist im nächsten Morgen, ist es bewusst, da taucht das Ich wieder auf. Okay. So, wenn du jetzt also anfängst zu meditieren, aus deinen Fragen müsste ich eigentlich jetzt entnehmen, dass du nicht meditierst. Aber eigentlich gehe ich mal davon aus. Trotzdem, aber scheinbar hast du bei der Meditation noch nicht gesehen, dass da ein Bewusstsein darüber ist, was in dir als Form passiert, wenn du dich hinsetzt. Wenn du dich hinsetzt und es dann anfängt stiller zu werden, sofern das denn bei dir der Fall ist. Aber du bist dir immer auch dessen gewahr, diese Form wird jetzt still oder ich werde jetzt still, je nachdem, wie du das siehst. Und da das, wodurch du dich identifizierst, das Ich ja aus Gedanken und Gefühlen besteht, und wenn die in der Meditation aufhören zu existieren, müsstest du auch aufhören zu existieren, was du nicht tust. Also bist du dir immer dessen gewahr, was in dir auftaucht und was du dann als Ich, als eine Mischung aus Gefühlen und Gedanken glaubst zu sein. So, das alleine müsste schon ausreichen, um dir zu vermitteln, dass es hier bei dir sich um Gewahrsein handelt. Das ist, was deine wahre Identität ist, in dieser Form hier. Und das ist das Paradoxe oder Schräge auch, dass in dieser Form ein Gewahrsein von dir selbst ist, was über diese Form hinausgeht. Und dass das sogar im Bewusstsein, in dieser reduzierten Form von persönlichem Ausdruck möglich ist, dass da ein Gewahrsein ist, was über das Bewusstsein hinausgeht. Und das ist aber so. Das ist eben was uns von Tieren unterscheidet. Dieses Prinzip des Gewahrseins und eine Idee, die im Gewahrsein aufgetaucht ist, als falsch zu sehen oder als richtig und sie dann ändern zu können. Dieses Dilemma, diese Not und oder die Möglichkeit auch, dann aus der Not sich wieder heraus zu manövrieren, haben die Tiere nicht. Aber sie sind auch nicht in der Not, in der wir sind. Wir sind in der Not, weil wir denken, dass wir eine falsche Identität sind. Und das ist unser Hauptproblem. Also wenn das so ist, dass man denkt, man ist ein Ich, ein persönliches Ich oder ist dieser Körper, dann erfolgt zwangsläufig, dass man darunter leidet. Und das sind zwei Faktoren, die dann die Folge davon sind, nämlich Angst und Minderwert. Somit drückt sich dann aus, du glaubst, dass du als ein Ich, als dieser Körper existierst, dann musst du Angst haben, dass du nicht mehr existierst. Das ist die Folge davon. Also ist ein persönliches Ich ein leidvolles Ich. Das Zweite ist, wenn du dich nicht kennst als das, was jenseits von der Form ist, leidest du auch darunter, genau wie mit der Angst, nicht mehr zu sein, weil du dich als nicht vollkommen siehst oder erfährst. Und das ist der Minderwert. So, erst wenn die aufgelöst sind und die lösen sich auf durch die Erkenntnis von dir selbst und auch, dass du das hinter dir lassen kannst und daran nicht stirbst. Also du lässt im Satsang oder in der bewussten Auseinandersetzung mit der persönlichen Identität die ganzen Anteile mit der Zeit von dieser persönlichen Identität hinter dir und du stirbst trotzdem nicht. Also kannst du das Ich nicht sein. So, und am Ende ist Freiheit. Freiheit, wenn alles das aufgelöst ist, ist Freiheit von der persönlichen Identität. Das ist diese Freiheit, die das gesehen wird. Ich bin kein Ich. Ich in Anführungsstrichen, als das große Ich, was das Gewahrsein ist. Ich bin kein Ich. Also das ist, was übrig bleibt, wenn alles andere aufgelöst ist. So, und das ist natürlich etwas, was man zwar jetzt theoretisch darlegen kann, aber was man für sich praktizieren oder umsetzen muss. Und dann weiß man das. So, hallo Watushi. Ich kann nur meine Gedanken und Körper wahrnehmen. Ich wechsle unbewusst zwischen beiden. Mein Ich ist manchmal Gedankenwahrnehmung, manchmal Körperwahrnehmung. Beides fühlt sich falsch an. Was tun? Nun, die Aufmerksamkeit dieses persönlichen Ichs, die wandert dahin, wo die größte Energie ist oder die stärkste Energie ist oder die größte Aufregung ist. Da ist sie dann. Und das ist ganz natürlich. Und dann gilt es zu schauen, inwieweit du da Aktien drin hast, weshalb du dich darauf besinnst, dass du den Körper als dein Gefährt oder dich selbst wahrnimmst. Denn das ist ja das, was dann passiert. Du bist ständig damit beschäftigt, dich darauf zu besinnen. Und bist abgelenkt davon und kannst dich nicht öffnen für die größere Qualität, die jenseits davon ist. So, und natürlich, oder es ist gut, wenn sich das falsch anfühlt, weil das ist nicht das, was du bist. Also müsstest du, um dem zu entkommen, dass du dich dauernd auf den Körper beziehst und dann immer auch mehr verstärkt für dich glaubst, dass du der Körper bist, dann müsstest du dich deiner wahren Identität öffnen, wenn dir das was sagt. Je mehr du dich der öffnest, die ja nicht körperbezogen ist und nicht objektbezogen ist, sondern jenseits davon, dann müsste das aufhören, denn du kannst nicht gleichzeitig deine Aufmerksamkeit da investiert haben, in das, was du bist, und parallel dazu Gedanken oder Körperwahrnehmung praktizieren. Also das ist das, wie du da rauskommst. So, Priya, lieber Moni, mit den Bachblüten, worüber wir heute sprachen, das lässt du lieber. Lieber ist, also du denkst, es ist zu viel drin. Ja, Supriya hat mir heute gesagt, dass man ihr empfohlen hat, 36 Bachblüten in einer Flasche zu nehmen. Und das ist natürlich ein Hammer. Das System ist da ja extrem überfordert. Kann das ja gar nicht gleichzeitig verarbeiten. So, Hans Krüger, grüße dich, Hans. Hallo Ishtadeva, hallo Muni. Wo kann ich denn diese Bachblüten auftreiben? Klingt verlockend. Hab gerade gegoogelt. Bei Bachblüten 24 kenne ich nicht. Wer weiß, ob das nicht was Gepanschtes ist. Ich weiß im Moment nicht mehr, wo ich sie herbekommen habe. Du kannst mir sonst noch mal eine Mail schreiben, um mich daran zu erinnern. Dann sage ich dir, wo ich sie her habe. Könnte sogar sein bei Amazon. Probier es da mal. Du musst eingeben, kalifornische Bachblüten, Shooting Star. Ja, die Uta empfiehlt Chakrablütenessenzen. Naja, also so ganz ins Blaue rein wollen wir nichts empfehlen. Lieber nicht. Ging ja darum, was ist die Bachblüte, die ich besonders empfehlen kann. Und das ist natürlich nicht stimmig. Nicht stimmig, das für andere sagen zu können, was für sie die richtige Bachblüte ist, wenn ich nicht in einer persönlichen Beratung bin. Und ich berate auch nicht im Bereich Bachblüten. Also bin ich ein ungeeigneter Ansprechpartner. Fritz, es fällt mir schwer zu erkennen, dass ich eine Illusion bin. Es ist mir zwar einleuchtend, aber wann oder wie erkennt sich Gott, Bewusstheit, Gewahrsein denn selber? Gott erkennt sich nicht selber, den gibt es aus meiner Sicht nicht. Wann, wissen wir nicht, das ist schwer zu sagen, beziehungsweise gar nicht. Es passiert oder es passiert nicht. passiert in der Auseinandersetzung damit, zum Beispiel, wenn du fragst oder Fragen stellst wie hier, weil wer Fragen stellt, bekommt auch Antworten. Auch wenn du sie vielleicht hier nicht bekommst, bekommst du sie in dir. Und meine Erkenntnis ist die, dass die Fragen, die wir stellen, immer die Antwort auch schon beinhalten und die dann scheinbar von außen kommt, aber eigentlich von dir selbst gegeben wird. So, und wie sich jetzt Gott erkennt, Bewusstheit erkennt sich nicht, Gewahrsein erkennt sich auch nicht, denn das Verrückte ist, dass sich Bewusstsein als das erkennt, was jenseits von Bewusstsein ist. Also natürlich kannst du nicht sehen, wie Bewusstheit sich erkennt und Gewahrsein sich erkennt und Gott sich erkennt. Die alle können sich nicht erkennen. Bewusstheit ist ein Zustand schon von Erkenntnis. Gewahrsein ist ein Zustand von Erkenntnis. Und Gott nenne ich mal jetzt gleich die Verwirklichung vielleicht und nicht eine Person, kann sich auch nicht selber erkennen. Das ist das Geheimnis. Und das Einzige, was ich erkennen kann, muss das sein, was jenseits ist von der Erkenntnis. Also das heißt, das, was das ist, was wir erkennen, ist nur deswegen möglich, weil wir das aus einer Position der Trennung machen. Also aus der Position der Trennung erkennen wir, wow, da gibt es ja gar keine Trennung, sondern ich bin das, was ungetrennt das ist, was ich bin. Also gibt es die Erkenntnis nur aus der Idee von Trennung. Es gibt nicht wirklich eine Trennung und es gibt nicht wirklich eine Erkenntnis, die dann dazu führt, dass du plötzlich das bist, was du vorher nicht warst. Das ist ganz wichtig zu wissen. Du bist immer das, du kannst es nie werden. Aber das, worum es uns hier geht, ist zu sehen, so, aha, das ist ja immer schon so, okay? Da muss nicht erst eine Erkenntnis von Bewusstheit, Gewahrsein und so weiter, was sowieso nicht geht, passieren. So, ich hoffe, dass das jetzt dann doch etwas mehr Klarheit bringt. Jede Frage bringt ja andere Antworten hervor und von daher schauen wir mal, ob das jetzt trifft. Also, was dann in dem Moment der Erkenntnis passiert, ist, dass das Bewusstsein, das, was rein vom Ich ist, also wenn das Ich sich weitestgehend aufgelöst hat, automatisch sich selbst als das wahre Ich erkennt. Das, was jenseits des persönlichen Ich ist, das sogenannte unpersönliche Ich. Ulrike, wenn ich kein Ego mehr habe, wie kann ich dann noch kommunizieren? Oder ist das Ego nur gereinigt von Leid? Du hast auch jetzt kein Ego, nur es ist die Idee da, eins zu sein. Das ist der Unterschied. Und das heißt, es fällt nicht wirklich weg, sondern die Idee, das zu sein, fällt weg. Und es fallen dann auch die Mechanismen davon weg, die damit zusammenhängen. Das Ego ist nicht gereinigt von Leid, das war ja noch nie voll von Leid. Es ist nur eine Idee, eine Schlussfolgerung, dass aus verschiedenen Reaktionen im System, vielen verschiedenen Formen von Ausdruck, die im System passieren, dass das sich als ein Ich zusammenfügt, das über all das bestimmt. Und daher ist es gut, auch als Hinweis für den Fritz und für dich auch, zu schauen, ob du das, was du tust, jeweils bestimmst. Ob du jeden Gedanken, den du hast, vorher denkst. Jede Bewegung, die du machst, vorher für dich bestimmt hast, damit sie passieren kann. Und dann kannst du möglicherweise sehen, ich bestimme das ja gar nicht, sondern ich sehe ja nur die Folgen davon, dass es schon bestimmt ist. Und zwar von niemandem, das ist von niemandem bestimmt. Es passiert einfach. So, also, da du jetzt auch schon kein Ego hast, aber glaubst, dass du eins hast, wirst du auch danach dann kommunizieren können. Keine Sorge. Die Frage ist, Uta, bevor du diese Empfehlung machst, was jetzt besser in die Zeit passt und so weiter, auch das ist eine Aussage, die man nicht so stehen lassen kann. Kennst du dich mit kalifornischen Bachblüten aus und mit den anderen auch? Man muss das immer auf sich selbst beziehen, was man braucht und was hilft. Fritz, du sagst jetzt ganz lieben Dank für deine ausführliche Antwort. Das unpersönliche Ich ist ein guter Hinweis. Es bleibt also immer ein Ich-Gefühl da, auch wenn es unpersönlich ist. Nein, das nicht. Also wenn das aufgelöst ist, also diese Ich-Idee aufgelöst ist, ist das Ich-Gefühl weg. Denn das ist ja die Verhinderung, die einen immer wieder glauben lässt, dass man ein Ich ist, weil man das als Gefühl wahrnehmen kann. Es ist eine bestimmte Energie, die bestimmte Verhaltensmuster prägt und immer wieder zum Ausdruck bringt. Und wenn das Ich-Gefühl gefühlt wird, dann besteht die Möglichkeit, das aufzulösen. Deswegen gibt es ja auch die Frage, wer bin ich, die ja auch letzten Endes deine ist, Fritz. Und in dieser Frage geht es darum dann, wenn man sie sich fragt, wer bin ich, bei dem Ich-Gefühl zu bleiben, sofern man es als ein Gefühl wahrnehmen kann. Ansonsten bei dem Ich-Gedanken. Und wenn es gelingt, da eine längere Zeit da zu verweilen bei dem Ich-Gefühl, löst sich das auf. Denn alles, was man betrachtet mit seinem Gewahrsein, einfach nur sieht, nur betrachtet, ohne es anders haben zu wollen, löst sich auf. Hans, nicht verrückt machen. Du sagst jetzt mal was anderes, ist aber auch immer ganz schön irritierend. Das gehört doch dazu. Ist nicht was anderes. Wenn das, was ich seit jeher als mich selbst empfunden habe, und mit einem Mal wird derselbe Artikel für etwas ganz anderes verwendet. Nein, er wird nicht für was anderes verwendet, sondern er wird verwendet als das wahre Ich und das falsche Ich oder ein unpersönliches Ich und das wahre Ich. Denn du wirst immer noch, wenn du dich als das erkennst, was du bist, ich zu dir sagen, nur du meinst dann nicht den persönlichen Ausdruck. Und du sagst, auf einmal wird derselbe Artikel für etwas ganz anderes verwendet. So könnte man ja alle Substantive, Artikel einfach umbenennen und behaupten, das ist jetzt die neue Wirklichkeit. Basta. Das funktioniert so nicht, wie du es jetzt sagst. Ich verstehe das manchmal und dann wieder gibt es so einen Triesel im Kopf. Ich befürchte leise, verrückt zu werden. Na, die Gefahr besteht nicht, weil ein persönlicher Ausdruck ist immer schon ein Stück weit verrückt. Er ist aus dem Zentrum in die Peripherie gerückt und glaubt, er ist jetzt die Peripherie oder denkt jetzt als Peripherie, er ist jetzt das Zentrum, je nachdem. Da habe ich das jetzt auch ein bisschen verdreht für dich, Hans. Es ist gut, wenn der Kopf es nicht mehr nachvollziehen kann, dann kehrt möglicherweise Vernunft ein. Es ist also wichtig zu verstehen, was damit gemeint ist, wenn man von einem wahren Ich steht, spricht und einer Illusion, einer Täuschung. Ein wahres Ich ist der Ausdruck, der bestehen bleibt, wenn das falsche Ich sich erlöst hat. Ganz einfach. So, Supriya. Ganz herzlichen Dank für heute. Bin unheimlich müde. Ich hoffe, ich kann auf dem Rücken schlafen. Rechts darf ich heute nicht. Liebe Grüße, Supriya. Ja, das wirst du ja sehen. Ulrike, in anderen Worten vielleicht, das Leben lebt sich von alleine und hat nichts mit dem freien Willen zu tun, den ich anzweifle. Ja, es hat mit einem freien Willen nichts zu tun, denn den gibt es nicht. Gut, wenn du ihn anzweifelst, das ist gut zu schauen, ob das, was ich durchaus drücke, das ist, was du bestimmst. In uns ist der Glaube, dass wir etwas bestimmen, was wir nie bestimmen. Das ist ein Irrglaube. Aber den gilt es zu durchschauen, zu erkennen. Ist richtig, es gibt nichts Generelles. Habe mich vor 30 Jahren sehr intensiv mit Bachblüten beschäftigt. Sei nicht zu ablehnen, sagst du jetzt zu mir, ist doch nur meine Sicht und Erfahrung. Ja, es ist nur so, dass es da oft rüberkommt, gerade von dir, so, du willst die anderen belehren, die nicht danach gefragt haben. Aber ist schon gut. Das haben wir jetzt auch geklärt. So, Hans, du sagst, sehr schön erklärt. Ich verstehe wieder, das Zentrum hat sich wieder eingestellt. Okay. Manchmal muss man ein Stück weit ins Chaos kommen, damit sich etwas ändern kann. Also es ist nicht immer nur erstrebenswert, klar zu sein, es ist gut, wenn das so ist, aber es hat auch den Vorteil, wenn Chaos ist, denn wenn alles so bleiben soll, wie es ist, dann ist man natürlich nicht glücklich über Chaos oder Verwirrung, aber manchmal ist es notwendig, damit das Neue kommen kann, sich zeigen kann. Denn eine persönliche Identität hält ja immer an ihrem Selbstbild fest und verteidigt sich bis auf die Knochen. Jetzt sagst du, so ist das sehr einleuchtend, sehr anders als sonst gedacht. Fritz. Ich betrachte schon so lange mein Ich, aber es löst sich partout nicht auf. Ich kann aktiv nichts tun, es ist manchmal zum Verzweifeln, aber ich bleibe dran, lieben Dank für deine Geduld. Ja, bleibe dran und versuche es nicht aufzulösen, weil das, was man von sich weghalten will oder wegdrücken will, nicht haben will, das drängt sich immer mehr auf. Also es ist gut, dich in das zu öffnen, was du wirklich bist. Immer wieder. Und das Resultat stellt sich schon ein. Ulrike, du sagst vielen Dank, hast mir wertvolle Hinweise gegeben, die ich mir in mir bewegen werde. Das ist mir jetzt schon sehr nah. Danke. Ja, gerne. Ja, Uta, ich bin belehrend. Das war eine Empfehlung. Das ist einfach, letztes Mal war es auch schon so. Du hast dazu gesagt, Chakrablütenessenzen passen besser für die jetzige Zeit und so weiter. Und ich empfehle Chakrablütenessenzen und so weiter. Und du hast nicht nachgelassen. Also ist das schon die Berechtigung, dass du da belehrend bist. Also du willst deine Lehre unter die Leute bringen. Ist einfach so. Ganz nüchtern betrachtet. Ja, es sieht so aus, dass wir durch sind für heute und nehme das zum Anlass, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken für eure Beiträge, für alle. Und wer gerne live dabei sein möchte, kann am Wochenende gerne nach Nürnberg kommen. Da sind wir 2 Tage lang, geben dort Satsang. Und die Woche drauf ist wieder Online-Satsang und Satsang in Ronneburg und danach sind wir in Österreich in Rottenbach zu den Non-Dualitätstagen und danach in der Schweiz in Hasliberg. Und Uta ist schon in Ordnung, ist schon alles okay. Nicht zu persönlich nehmen. So, und Ingrid grüßt auch die Ishtadeva. Sie grüßt zurück. Ist nicht weit weg von hier. Ja, macht euch eine gute Zeit und vergesst die Wahrheit nicht. Das ist das Wesentliche. Und in der Öffnung in die Wahrheit zeigt sich, präsentiert sich ja auch die Wahrheit und vermittelt dir auf deine ganz eigene Weise den Zugang dazu. Und das ist wichtig, das zu wissen. Wenn du, wann immer du nicht weiter weißt, öffne dich der Wahrheit. Setz dich hin zur Meditation und du bekommst, was du wirklich brauchst. Danke fürs Zuhören.